Bülterodde legen Darmstadt 5 Eier ins Nest. Effizienz schlägt Chancen.
Schalke weiterhin Spitzenreiter. Wir bleiben eiskalt, während die Konkurrenz pennt.
Bujo lässt Bülter von Defensivleine und straft damit alle Journalisten.
Topspiel Nonplusultra gegen Bremen. Distanziert Schalke den nächsten Konkurrenten?
Das alles hier und jetzt bei Schalke, die Nordkurve und ich.
Hier ist Gelsenkirchen, hier spielt Schalke 04.
Ihr könnt schon auf die Mannschaft sein!
Es gibt gewisse Dinge im Fußball, die sind nicht beeinflussbar.
Körnerseits von Raul, Raul, Raul!
Einfach nur noch irre!
Schalke,
die Nordkurve
und
ich.
Und damit herzlich willkommen zurück zum Podcast Schalke, die Nordkurve und ich. Nach dem 30. Spieltag dieses Mal, nach unserem Spiel gegen Darmstadt 98, Topspiel in Liga 2. Endstand 2-5, was ein irres Spiel. Hat uns das Osterfest auf jeden Fall versüßt. Wir sitzen jetzt am Dienstag nach Ostern zusammen. Wir sind mal wieder einen Tag später, weil Feiertag und so. Das war alles ein bisschen schwierig. Aber wir haben uns zusammengefunden, um über das Spiel zu quatschen. Und deshalb begrüße ich auch den Felix.
Hallo. Ja, ich bin mal wieder zufrieden. Ich habe wieder Bock auf Podcast, Bock über dieses Spiel zu reden, denn das war echt ein Spiel, boah, also hätte, glaube ich, keiner mit gerechnet, wirklich, dass da beide Mannschaften so mit offenem Visier da gegeneinander spielen. 7 Tore insgesamt, also puh, das hat richtig Spaß gemacht mal wieder. Und mit dem glücklicheren Ende für uns, gerne mehr davon, ne?
Ja, gerne mehr, aber ehrlich gesagt habe ich auch in der ersten Halbzeit sehr, sehr viele nerven lassen müssen. Also vor allen Dingen am Anfang war es wieder sehr, sehr holprig und dementsprechend, naja, also erste Halbzeit so mäßig zufrieden, aber danach natürlich, also wie unglaublich effizient wir sind und normalerweise Schalke, man kennt sie, die alte Krankheit Chancenverwertung,
ja, das
gar
ist,
nicht
das
mehr,
ist,
ne? Das also wie schon gegen Heidenheim und jetzt gegen Darmstadt auch, wie wahnsinnig effizient wir sind.
Ja, und auch, dass wir uns mal dieses Spielglück halt irgendwie dann, dass es immer mittlerweile auf unserer Seite ist, also es scheinen alle Anzeichen irgendwie so zu stehen, wirklich, dass das, dass wir das nach Hause bringen, das ganze Ding. Und muss man wirklich so sagen, aktuell sieht es echt nach Aufstieg aus. Also da kann man, glaube ich, selbstbewusst jetzt mal auch so sagen. Und ich glaube, dass wir da echt die besten Chancen haben von denen da oben. Klar, wir sind Erster jetzt noch immer. Aber auch mit der Art, wie wir Fußball spielen, wie wir die Spiele rangehen. Also auch bei diesem Spiel muss man sagen, das war ja ein Auf und Ab wirklich. Auch nach einem Rückstand trotzdem nochmal zurückgekommen. Nach einer schweren Verletzung, so schlimm war sie jetzt nicht, vom Latzer, der da auf einmal vom Platz getragen wird, da noch weiter eiskalt zu bleiben. Die Spieler scheinen alle fokussiert zu sein. Da steht eine Mannschaft auf dem Feld. Also beste Voraussetzung, anders kann man es gar nicht sagen.
Ja, das stimmt wirklich. Also ich hab offen gestanden ein bisschen Angst. Und zwar, ich habe mich sowohl für Karten beworben, als auch schon die Reise fest finanziert nach Nürnberg. Dementsprechend, du lässt mich ja einfach alleine, ja, weil Felix weilt in der Zeit im fernen Ausland. dementsprechend leider gegen Nürnberg mit in anderer Konstellation. Aber wir dürfen halt nicht schon früher aufsteigen. Ich will halt in Nürnberg aufsteigen, idealerweise mit Nürnberg zusammen. Das wäre natürlich ein Riesentraum, also ja, dann brennt da die Stadt aber richtig. Aber gegen Pauli wäre auch gut. Gegen Pauli würde ich auch da.
Also
bitte nicht in Sandhausen.
Also ich würde es auch gegen Pauli, würde ich es fühlen, wenn wir dann den Aufstieg safe machen. Aber dann wäre es ja geil für Nürnberg, wenn wir da die Meisterschaft dann klar machen. Und Nürnberg steigt irgendwie trotzdem auf. So ein Unentschieden. Ein schönes 2-2 oder so, dann in Nürnberg. Nürnberg irgendwie dann Relegationsplatz oder von mir so Zweiter, ist auch okay. und wir holen die Meisterschaft nach Hause, das wäre auch geil. Aber, naja, Liga 2 ist kein Wunschkonzert, ne? Also träumen kannst du woanders.
Ja, wir sind auch wirklich absolut nicht durch, ne? Also sind auch auf dem Relegationsplatz 3 nur 3 Punkte, ne? Und auch auf Platz 4 sind es nur 5 Punkte. Noch 4 Spiele, also bei allem Optimismus ein bisschen aber auf die Bremse doch weiterhin drücken. Weiterhin konzentriert bleiben. Also ich sag mal so, nach dem Bremen-Spiel dürfen wir, glaube ich, anfangen, wirklich über Fakten zu reden. Also sollten wir das gewinnen natürlich.
Ja, aber wie gesagt, wir haben jetzt erstmal gegen Darmstadt gespielt, darüber wollen wir heute reden und ja, fangen wir von Anfang an, wie immer, mit der Aufstellung und da hat sich im Gegensatz zu Heidenheim eigentlich nicht viel geändert, eigentlich nur die Bank selber. Wir sind mit derselben Elf nämlich wieder ins Spiel gegangen, im Tor natürlich Martin Freise, links Cianullu, Kaminski und Chao in der Innenverteidigung, rechts, ja, Matrijani, ja, noch immer aufgrund von mangelnden Alternativen, die jetzt aber auch wieder zurückgekommen sind. Windheim wieder auf der Bank seit, boah, wann war das Aue-Spiel? 2-3 Monate her?
Im Januar. Im Januar. Irgendwie so um den 15.
Aydin auch wieder auf der Bank, also jetzt kommen auch alle wieder zurück nach ihren Verletzungen, auch wichtig für den Saisonendspurt. Ja, Doppel-6, Itakura und Latzer auf A10, Salazar und Drexler und vorne Bülter und Terodde. Ja, und Bülter und Terodde, die haben jetzt mal wieder einmal mehr gezeigt. Also was die, ja, für Liga 2 Weltklasse-Niveau haben.
Ja, also der Hashtag Bülterodde, der wird jetzt auf jeden Fall häufiger verwendet werden. Völlig zu Recht. Ja, also ich sag mal so, wenn du 2 Tore schießt und dir trotzdem die Show gestohlen wird, ja, ist da sehr, sehr viel richtig gelaufen im Spiel. Aber man muss sagen, der Start ins Spiel ist wirklich gar nicht gut gelaufen. Also von Anfang an war Darmstadt deutlich überlegen. Zweite Minute, erster Abschluss, Tietz. Dritte Minute, Bader, nächster Abschluss. Vierte Minute, die anschließende Ecke. Sobirch mit der nächsten Chance, also wirklich ganz schwacher Start von uns, Darmstadt mit absolut mit Oberwasser und das Tor war nur eine Frage der Zeit. 11. Minute dann, aber ja, das, was ja kommen musste, Darmstadt hätte zu dem Zeitpunkt 2-0 führen können und in der 11. Minute haben sie es dann gemacht. Pfeiffer findet Skarke, ja, Matriciani pennt komplett, also das war sehr, sehr schwach. Ja, Skarke flankt, Tietz steht zwischen den Innenverteidigern, da wo ein Stürmer stehen muss und steht auch viel zu alleine da, bekommt den Ball genau auf den Kopf und ja, das Terodde bei Schalke ist es Tietz bei Darmstadt, wenn der den Ball da auf den Kopf bekommt, wird es zumindest gefährlich, wenn nicht ein sicheres Tor, diesmal trifft er nur den Pfosten, Ball springt zurück, ja, direkt Tietz wieder vor die Füße und der vollendet zum höchst verdienten 1-0 für Darmstadt. Aber was Matriciani da gemacht hat,
wirklich, also der Tietz startet dann in den Strafraum eigentlich, weiß ich nicht, der hätte schon 30 Meter vorher hätte Matriciani sehen müssen oder mit den Weg zumindest ordentlich mitgeben müssen, also wie der sich da ihm davon gestohlen hat, das war schon echt nicht ja, eines guten Verteidigers würdig, also andererseits muss man auch die Innenverteidigung, finde ich auch noch in die Verantwortung nehmen, weil so große Lücken da in der Innenverteidigung zu lassen, das wird, denke ich, auch nächste Woche dann vielleicht sogar gegen Füllkrug oder Duxch bestraft, also da muss er aufpassen auf jeden Fall. Aber dann aus dem Nichts irgendwie, erster wirklich einmal ordentlich zu Ende gespielter Angriff von uns, Latzer, ich dachte erst, der vertändelt den Ball, legt den dann aber nochmal gut raus auf Salazar. Der flankt das Leder auf den ersten Pfosten, wo Bülter, und das ist auch nicht das erste Mal passiert, dass Bülter den vom ersten Pfosten verlängert auf einen einlaufen Terodde, der im zweiten Pfosten wartet, der mit einer schönen Flugkopfballeinlage 1-1 aus dem Nichts sind wir da und ja, das Blatt da zum ersten Mal gewendet wieder.
Ja, sau wichtiger Zeitpunkt und wirklich absolut aus dem Nichts. Wir hatten keine einzige ansatzweise gefährliche Aktion bis zu diesem Zeitpunkt. Ja, und wer anders als Terodde? Im Nachgang dieses Tors beschwert sich Thorsten Lieberknecht noch viel zu viel. über ein vermeintliches Foulspiel vorher, was keins war. Völlig überflüssig und nicht das erste Mal diese Saison, sondern inzwischen das fünfte Mal diese Saison, dass er gelb kriegt. Und damit ist er einfach als Trainer nächste Woche in Pauli oder auf Pauli gesperrt. Also richtig, richtig schlechte Entscheidung von ihm dazu. Vor allem hat er die ganze Zeit danach auch noch weiter gemeckert und sich nach dem Spiel uneinsichtig gezeigt. Thorsten Lieberknecht war übrigens der Trainer, der gesagt hat, vor zwei Wochen oder so, Hamburg ist der Einzige, der schon sicher als Aufsteiger feststeht. Also ja, ich würde sagen, aus meiner natürlich immer sehr schiedsrichterbehaften Sicht, Thorsten Lieberknecht reiht sich sehr stark in eine Reihe mit Lukas Kwasniok. Ein aufmerksame Hörer dieses Podcasts haben festgestellt, dass Lukas Kwasniok und ich eine gewisse Antipathie haben. Also ich kann den nicht besonders gut haben, genauso. Nee, nicht mehr in diesem Leben, genauso wie Thorsten Lieberknecht auch nicht. Furchtbar. Ich finde es ganz, ganz furchtbar, wenn man irgendwie große Fresse hat und dann nicht mal irgendwie dazu steht nach dem Spiel und sagt, ja, die Schiedsrichter haben sich auf mich eingeschossen. Ja, Bruder, warum haben die sich auf dich eingeschossen? Weil du einfach immer da wie Rumpelstilzchen an der Seitenlinie rumhüpfst.
Ist ja dann im Laufe des Spiels auch ein bisschen ruhiger wieder geworden. Also ich war so die 10 Minuten nach dem 1-1 dachte ich eigentlich, dass der noch vom Platz fliegt, also dass der noch runtergeschickt wird, weil der hat wirklich jede Entscheidung und der ist immer aus seiner Coaching-Zone raus, immer zum vierten, hat da rumgeschrien. Das fand ich auch gut. Das war gut bei Sky eigentlich gemacht, weil die Kamera, die hat auch immer den Wortlaut sogar noch eingefangen. Du hast alles mitgehört, was der gesagt hat. Und es war so, es war gar nicht haltbar, was er gelabert hat. Es war so richtig dumm einfach.
Ja, einfach bin ich auch falsch. Also ich muss sagen, Schiedsrichterleistung, Tobi Reichel, auch Bundesliga-Schiedsrichter, ja, war so okay. Der hat einige Sachen so ein bisschen, ja, einmal hätte er eine Karte geben können, lässt er so stecken, dann das andere Mal gibt es dann gelb, obwohl es vielleicht nicht unbedingt war. Also Auslegung von Verwarnung war nicht immer gut, aber trotzdem alles im Rahmen und ja, einfach überhaupt nicht spielentscheidend. Und also ganz ehrlich, der Lieberknecht kann auch total froh sein. Also direkt nach der gelben Karte schreit er den vierten Offiziellen an, das ist lächerlich, was ihr pfeift. Also ganz ehrlich, dafür kann man auch mal durchaus mit Gelb-Rot runtergehen. Also wenn man sich da nicht zusammenreißt, ne? Also ja, völlig zu Recht gesperrt und in so einem wichtigen Spiel, vor allen Dingen, wenn da der dritte gegen den vierten spielt, kann das halt echt ausschlaggebend sein, ey. Also, naja, genug zum Trainer von Darmstadt. Aber war dann generell
trotzdem sehr zerfahren, das Spiel in der Zeit. Nach dieser Lieberknecht-Diskussion gab es erstmal ein paar Verletzungen da. Terodde unterläuft Sobich und der fällt irgendwie ein bisschen unglücklich auf seinen rechten Arm und muss behandelt werden. Dann Spiel wieder freigegeben, dann erwischt Holland Latzer richtig unglücklich am Sprunggelenk, spielt aber vorher den Ball. Das war kein Foul.
War kein Foul, das ist ja das Schlimme daran noch.
Sah aber wirklich dann in der Wiederholung echt fies aus, muss man sagen. Also ich dachte, da ist alles im Arsch, aber im Endeffekt, Entwarnung gab es ja jetzt. Es ist nur eine sehr schwere Prellung gewesen, also da ist nichts gebrochen, alles gut. Ich denke, der wird nochmal zurückkommen diese Saison. Nächstes Spiel, glaube ich, wird er noch nicht packen. Denke ich, aber da ist mein medizinisches Wissen auch nicht ausgeprägt genug, dass ich da jetzt irgendwelche Diagnosen stellen würde. Aber Gott sei Dank, eine Prellung hört sich nicht so schlimm an wie ein Bruch. Deswegen gute Besserung, geht da nochmal raus an Danny Latzer, der auch nach dem Spiel noch mit Krücken auf dem Feld stand übrigens und da noch mit dem Team gefeiert hat. Auch wenn ich ihn spielerisch natürlich nicht mag. Gute Besserung, geht raus.
Ja. Gute Besserung und das Verletzungspech ist unfassbar, wirklich was. Ja, da ist die fünfte Verletzung dieser Saison, beziehungsweise das fünfte Mal, dass er fehlt. Irgendwie hat Blinddarm-OP auch gehabt, dann hat der Corona gehabt.
So schade, ne? Der hat wirklich eine halbe Stunde gegen Hamburg im allerersten Spiel richtig gut gespielt. Da dachte ich, das wäre unser bester Mann. Oder war es auch mal, auch zu dem Zeitpunkt, aber dann.
Die halbe Stunde war der Beste. Aber dann wurde es sehr dünn. Ja, dafür kam Viktor Pálsson. Auch von uns im Podcast nicht immer nur mit Lob übergossen. Ich auch nicht. Ich hätte auch lieber Flick gesehen, weil Flick auch noch mal ein bisschen offensiver ist als Pálsson, der ja wirklich nur als Abräumer, beziehungsweise im Fall von Pálsson häufiger auch eher mal Umräumer funktioniert da.
Vor allem, wenn du dir das Spiel da angeguckt hast zu dem Zeitpunkt, das war halt offenes Visier von beiden. Also beide Abwehrreihen haben mal gar nicht funktioniert, muss man ja sagen. Ne? Also da ist ja hinten alles auseinandergeflogen, sowohl bei uns als auch bei Darmstadt. Da einfach alles in der Offensive rein und also defensiv wurde auf Taktik geschissen in dem Spiel, hatte ich das Gefühl, aber darüber reden wir jetzt gleich noch.
Ja, absolut, also ganz schlimm danach, nachdem erstmal da das Spiel ewig unterbrochen war, 7 Minuten, kommen wir jetzt erstmal wieder zum Fußball. Die 29. Minute und Schalke schießt das zweite Mal aufs Tor und macht das zweite Tor. Obwohl tatsächlich einfach, also ich habe da keine große Chance gesehen. Hätte ich nicht gedacht. Salazar chippt den Ball aus dem linken Halbfeld in den Strafraum. Ich hätte gedacht, leicht zu verteidigen. Aber Isherwood, der gerade eingewechselt wurde für den ebenfalls verletzten Sobiech, der unterläuft den Ball völlig. Terodde steht wieder da, wo ein Stürmer, ein Vollblutstürmer stehen muss. Kopfball, ja, unhaltbar. Einfach, wo der aus so wenig Platz, den der Verteidiger da gelassen hat, so einen Kopfball rausholt und den Ball so unhaltbar versenkt, ist überragend. Und ja, kann man nur vielen Dank an Simon Terodde sagen, der bisher an 44% aller Schalker Tore der Saison beteiligt war. Ja, danke, und sollten wir aufsteigen, verdanken wir es zu einem nicht unerheblichen Teil. Simon Terodde, 29. Minute, 2-1
Schalke. 100%, der Mann ist einfach eine Maschine. Und das, wie du schon sagtest, also ich dachte auch nicht, dass da irgendwie sich eine Chance entwickelt. Da war einfach so ein hoffnungsloser Chipball da in der Mitte, weil es keine anderen Alternativen irgendwie gab, als mal den Ball da rein zu löffeln und da dem in solcher Wucht dann noch reinzuplatzieren. Richtig gut. Danach, nach dem 2-1 für uns, gab es dann erstmal wieder eine Behandlungspause. Drexler kriegt einen Ball am Kopf, muss behandelt werden. Ja, und dann im Anschluss war wieder Darmstadt dran und das 2-2 ist gefallen. Wieder wirklich nicht gut verteidigt. Wieder eigentlich ein ähnliches Tor zum ersten Gegentor. Tietz wird einfach völlig freigelassen in der Mitte, wieder eine dicke Lücke zwischen den Innenverteidigern, Manu hatte auf außen viel zu viel Platz, den Ball da rein zu flanken, Cialanolo zu weit weg vom Mann, und auch hier hat wieder Matrigiani und Ciao schlecht abgesprochen, schlechte Absprache da, Tietz kann sich da freistehen und ja, nickt aus 4-5 Metern ein, Freisel ohne Chance, und es steht 2-2, wieder unentschieden, und ich dachte mir so, boah, ey, ich kriege hier noch einen Herzinfarkt, wenn das so weitergeht, ne? Also, war wirklich ein Hin und Her, und man muss auch sagen, dass Darmstadt eigentlich vom Spiel gesehen viel mehr vom Spiel hatte und auch die besseren Chancen die ganze Zeit. Wir haben wirklich nur zweimal aufs Tor geschossen gefühlt und haben da 2 Buden gemacht.
Unfassbar wirklich, dass Darmstadt da die Bälle nicht gemacht hat. 37. Minute nächste Chance, 40. Minute nächste Chance. Da hätte Darmstadt das Spiel wieder drehen können. Ist ihnen nicht gelungen. Dafür 43. Minute Schalke kontert. Ja, und dann haben wir natürlich auch noch das nötige Glück. Bülter dringt halbrechts in den Strafraum ein nach einem Konter, schlägt einen Haken in die Mitte und nimmt den schwächeren Linken, schließt ab und durch 3 Verteidiger durch wird der Ball noch entscheidend abgefälscht. Keine Chance für den Keeper der Darmstädter, der desweilen auch einen absolut schwarzen Tag erlebte. Also Morten Behrens, der Ersatz für Marcel Schuhn, der normalerweise Stammtorwart von Darmstadt ist und nicht rechtzeitig fit war, der verletzt war. Ja, der sich direkt beim ersten Spiel 5 Hütten gefangen hat, aber bei dem Ding auch von Bülter absolut machtlos gewesen. Ball unhaltbar abgefälscht und ja, eiskalt ausgekontert. Ja, 43 Minuten, 3 Torschüsse, 3 Tore. Wahnsinnig effizient zu dem Zeitpunkt.
100%. Dann gab es noch 7 Minuten Nachspielzeit. Ein paar Unterbrechungen. Bülter wurde einmal gelegt, beschwert sich da lautstark. Und Manu und generell die Darmstädter Offensive probierte nochmal alles auf, vor der Halbzeit nochmal das 3-3 vielleicht zu machen. Daraus wurde dann nichts. Schiedsrichter halt abgepfiffen, auch 7 Minuten nach Spielzeit in der ersten Halbzeit, man hat man dabei erlebt. Also, ja, auf jeden
Fall. Aber völlig zu Recht, meine lange Verletzungspause.
Verletzung und die Lieberknecht-Kacke da, komplett richtig. Und so wie das Spiel geendet hat, also in Halbzeit 1, so fing es auch in Halbzeit 2 wieder an. Direkt mal, ja, mit einer Antwort von Darmstadt, die richtig gut aus der Pause gekommen sind. Tietz setzt sich im Laufduell gegen Ciao durch und vernascht Freisel. Ball ist im Tor, aber Gott sei Dank auch klar abseits gewesen. Das Spiel wäre, glaube ich, das kein Abseits gewesen. Das Spiel wäre, glaube ich, genauso weitergegangen wie in Halbzeit 1, muss ich sagen. Aber Gott sei Dank haben wir Marius Bülter, der wirklich ja, eine Minute später, da glaube ich, Darmstadter mental zumindest den Todesstoß setzt. Darmstadt natürlich vorher mit dem Abseitstor, dachten sie, sie hätten ein bisschen Oberwasser. Aber Bülter vernichtet diese Hoffnung direkt. Langer Ball von Freise, glaube ich sogar.
Das war der Freistoß nach der Abseitsposition. Also das Abseits, es gab das Abseitstor von Darmstadt und dann gab es den anschließenden Freistoß von Freisel und der wurde zuvor.
Ballert den Ball einfach nach vorne und der Ball hoppelt eigentlich mehr über die Darmstädter Abwehr drüber. Pfeiffer, der Innenverteidiger, verschätzt sich da komplett und ja, Bülter schaltet da am schnellsten und umkurvt noch den Keeper, muss den Ball nur reinlegen, ja, und da sind dann alle Dämme gebrochen, auch auf den Rängen. Und Darmstadt war,
wo viel zu wenige Fans waren, die mit ihren kaputten Stadion da, wo die am Bauen sind, nur 750 Tickets überhaupt im Block und nur 450 Steher. Das ist eine Riesenfrechheit
gewesen. Aber naja, wir waren trotzdem lauter die ganze Zeit eigentlich. Und haben das 4-2 von Bülter, den Doppelpack von Bülter da bejubelt. Aber der hatte noch Bock, ne?
Bülter hatte auch noch weiterhin Bock. Man muss sagen, die Intensität ist weiterhin sehr hoch geblieben. Darmstadt hat dann auch noch was gemacht, ist aber nicht mehr zu wirklich klaren Chancen gekommen. Man hat gemerkt, das 4-2 hat dann doch ein bisschen Eindruck hinterlassen. Salazar hat in der 56. sogar die Entscheidung auf dem Fuß. Und in der 56. Minute ist es übrigens der erste Schuss der Schalker, der nicht im Tor ist. Also das dritte Tor und das vierte Tor waren der dritte und der jeweils vierte Torschuss. Und der fünfte Torschuss war dann der erste, der mal nicht drin war, war nur an der Latte und ja, nicht drin. Ja, nächstes absolut negatives Highlight, 60. Minute. Ein komplett harmloser Zweikampf an der Bank, aber einfach Zweikämpfe immer noch mal ein bisschen brisanter sind, weil du da halt die ganzen Trainer, den ganzen Staff, die ganzen Auswechselspieler sitzen hast. Es entsteht eine Rudelbildung, in der Folge Manu und Çalhanoğlu aneinander geraten. Schiedsrichter Tobi Reichel löst das, indem er beiden gelb gibt. Und ich sage dir ganz ehrlich, das ist falsch gewesen. Manu hat nichts gemacht, der will sich nur den Ball schnappen. Çalhanoğlu steht Kopf an Kopf und drückt dann mit dem Kopf. Für mich ist es ein klarer Kopfstoß. Manu hat da gar nichts zu bekommen. Gelb kann man vielleicht noch irgendwo vertreten. Çalhanoğlu muss runter. Ganz einfach. Hatten wir echt Glück. Ist für mich in der 61. Minute eine klare rote Karte gewesen. Das ist eine verpasste rote Karte für mich. Und sowas hätte natürlich das Spiel nochmal völlig umgekrempelt, wenn wir da plötzlich nur noch zu 10 gewesen wären. Stattdessen geht es weiter mit 11 gegen 11 und einer Minute später mit der Entscheidung. Also ich weiß nicht, Bülter, dem ist irgendwie alles gelungen. Patrick Pfeiffer, unglücklicher Tag insgesamt, rutscht weg, kann deshalb nicht eingreifen. Bülter zieht von rechts nach innen in den Strafraum und wieder mit dem schwachen Linken schießt er rechts ins flache Eck. Übrigens, Glück für Bülter, dass er reingeht, weil wenn er nicht reingeht, sieht es aus, als ob er total egoistisch und nicht abspielt. Drei Leute stehen frei in der Mitte, aber aus megaspitzem Winkel zieht er ins lange Eck und trifft, ich sag mal so, wenn du an so einem Tag sowieso schon einen Pakt mit dem Fußballgott geschlossen hast und dir alles gelingt, ne, dann setzt du den natürlich auch nochmal so rein. Ne? Ja. Dementsprechend Dreierpack in England, wird man Hattrick sagen, aber wir in Deutschland sagen ja nicht Hattrick, wenn wir nicht in einer Halbzeit drei Hütten machen von einem Spieler. Dementsprechend englischer Hattrick, Marius Bülter, 5-2 und die Entscheidung.
Also der war echt dadurch schon, hat er sich dann mit dem Tor auf jeden Fall zum Mann des Spiels gekrönt. Wenn der jetzt auch so weiter ballert jetzt in den nächsten Spielen, ne? Also wir haben in diesem Spiel auch wir waren die beste Offensive vor dem Spieltag gehabt. Ich fand, in diesem Spiel haben wir es gut unter Beweis gestellt, dass wir auch verdient die beste Offensive haben und nicht nur von Terodde abhängig sind. Muss man auch, finde ich, dazu erwähnen, mal, dass Gott sei Dank auch noch andere da sind, die uns da vorne ein paar, die den Gegner ein paar Eier da ins Nest legen darum. Aber danach nach dem 5-2 haben wir dann Gott sei Dank gewechselt. Gott sei Dank wurde Çalhanoğlu runtergenommen. Ich hatte das Gefühl, der hätte sich noch irgendwie, weiß nicht, in 20 Minuten bestimmt noch irgendwie das ein oder andere geleistet da. Windheim kam rein. Comeback für Windheim nach 2-3 Monaten. Verletzungspause endlich wieder auf dem Feld, konnte dann in der Folge, fand ich nicht mehr so krass überzeugen, muss ich sagen, aber sei ihm alles, ist alle entschuldigt. Ich meine, da ging es, glaube ich, nur einfach um Spielpraxis, dass er mal wieder rangeführt wird. Und wir werden sehen, ob er nächste Woche vielleicht von Anfang an direkt spielt, weil das, was Matrigiani, fand ich, gemacht hat, vor allem bei den zwei Gegentoren, das könnte nochmal brenzlig werden. Aber naja, in der Folge nicht mehr viel passiert, ehrlich gesagt. Doch dann ab der 70. hat Darmstadt wieder angefangen, nochmal Fußball zu spielen. Ich weiß nicht, woher die Hoffnung da auf einmal genommen haben, aber Eckball landet bei Pfeiffer und der Ball wird kurz geklärt, aber Skarke kommt nochmal in den Ball und knallt den Ball ja Zentimeter am Tor vorbei. Ich weiß nicht, wie es dann beim 3-5 nochmal ausgesehen hätte, 20 Minuten noch zu gehen, da hätte Darmstadt bestimmt nochmal Hoffnung geschöpft und da wären nochmal ganz brenzliche 20 Minuten für uns geworden, glaube ich.
Denke ich auch, aber so ist es nicht gekommen. Dementsprechend hatten wir dann nochmal ein bisschen Sicherheit hinten drin. Da kam nicht mehr besonders viel dann in der Folge. In der 78. Minute kam noch Florian Flick für Salazar nochmal, um abzusichern. Und dann haben wir noch in der 85. Minute eine Szene. So wie ich das vorhin gesagt habe, die Geschichte Çalhanoğlu und Manu, wo ich einfach sage, wenn so eine Aktion von einem ausgeht, müssen da nicht beide gelb sehen. Letztendlich ist das die gleiche Situation, nur umgekehrt. Freisel und Tietz geraten aneinander. In Folge schubst Tietz Freisel einfach um, wegen der Nichtigkeit. Und da wäre es halt andersrum gewesen. Die gelbe Karte für Freisel ist halt Blödsinn. So, gelb für Tietz, gehe ich vollkommen mit, alles richtig und so. Aber das fand ich ein bisschen einfach. Klar, sieht das vielleicht nicht direkt in so einer Rudelbildung, das kenne ich selber, aber für mich, sowohl bei dem einen, dass da beide bestraft werden, als auch bei der anderen Geschichte, finde ich es nicht, weil es gibt halt da schon jemanden, einen klaren Aggressor. Und dementsprechend fand ich das so ein bisschen Quatsch, aber ist die dritte gelbe Karte von Freisel, also so viel müssen wir dann nicht befürchten. Die letzte Chance des Spiels gehörte dann nochmal Darmstadt. Die 89. Minute, Hereingabe von rechts, landet bei Patrick Pfeiffer, der nur noch offensiv war. Itakura blockt den Abschluss, bleibt daraufhin liegen. Der Abpraller landet bei Honsack, der ja das leere Tor vor sich hat, aber der Winkel ist extrem spitz und so trifft er nur das Ausnetz. Ja, dann kam nichts mehr viel. Nach 4 Minuten Nachspielzeit war dann auch Schluss. Endstand 2-5. Wir festigen unseren Platz 1, den Platz an der Sonne und schicken Darmstadt ja auf Platz 4. Nach die zweite Niederlage in Folge für Darmstadt. Langsam wird es ein bisschen schwierig für die und ja, wir haben den nächsten Konkurrenten doch deutlich distanziert.
Also die Wochen laufen jetzt eigentlich gefühlt nach Plan. Ich habe echt nicht damit gerechnet, vor allem nach den ersten 10 Minuten, dass wir das, oder nach den ersten 20 eher, dass wir das irgendwie nach Hause schaukeln, vor allem in dieser Deutlichkeit auch, weil muss man auch sagen, wieder ein Sieg für uns, der ein bisschen zu hoch ausgefallen ist, hinterher, weil Darmstadt halt echt die besseren Chancen hatte, vor allem in Halbzeit 1. Das hätte auch anders laufen können, aber wir hatten es schon, bevor wir am Anfang ja, haben wir es ja mal angesprochen. Ich glaube, es hat einen Grund einfach, dass wir auch irgendwie das Spielglück kann man sich erarbeiten, glaube ich einfach, und wir verdienen uns das, denke ich auch, ganz gut, und dass das auf dem Platz steht, weiß nicht, das macht wieder Spaß als Fan da zuzugucken und es ist einfach eine Mannschaft, so, weißt du? Haben wir eine Mannschaft, die zusammen, eine Mannschaft, die für den Verein kämpft, eine Mannschaft, die Bock hat aufzusteigen, eine Mannschaft, die nicht irgendwie die nicht große Sprüche klopft, wie es Darmstadt auch vor dem Spiel gemacht hat, irgendwie da, wo einzelne Spieler gesagt haben, ja, wir schenken denen richtig viele Dinger ein, oder auch jetzt, ich glaube, Mitchell Weiser war es von Bremen, oder ich weiß gar nicht, wer es war, irgendeiner, der da auch wieder große Töne gespuckt hat, Friedel war es.
Friedel.
So, was ist das denn? Wieso hauen die alle Ansagen raus? So, ja, wir hauen die weg, wir wollen die im eigenen Stadion vernichten. Klar, Selbstbewusstsein, gesundes Selbstbewusstsein ist schön und gut, aber ich finde, da lobe ich mir doch lieber unsere Mannschaft.
Funktioniert ja nicht.
Ruhig, besinnt, Leistung bringen, gewinnen und ab nach Hause. Also, eigentlich. Das finde ich ist auch ein Unterschied im Gegensatz zu anderen Mannschaften.
Muss ich sagen, sehe ich genauso, finde ich richtig gut, kann gerne so bleiben. viel Ruhe drin. Das ist immer wichtig auf Schalke, dass wir Ruhe im Verein und vor allen Dingen auch in der Mannschaft brauchen. Jetzt noch 4 Spiele, nochmal ganz professionell spielen. Ja, dann geht's auch hoch. Und unabhängig von der Liga haben wir nächste Saison immer noch die Kategorie Held und Depp des Tages. Ich wollte schon zum nächsten Programmpunkt überleiten, da haben wir aber natürlich vergessen. Aber ich glaube, das können wir ganz schnell machen. Also, wobei über den Deppen werden wir wahrscheinlich ein bisschen streiten können. Aber über den Helden, glaube ich, sind wir uns einig. Terodde ist schon so oft Held gewesen. Bülter, ja. Vorher auf der Pressekonferenz haben die Journalisten wieder mal erzählt, ja, der Bülter ist jetzt so defensiv als hängende Spitze unter Büskens, der ihm geht ja seine ganze Torgefahr verloren. Ja, der hat jetzt alle da mal Lügen gestraft, 3 Hütten gemacht, deshalb für mich Marius Bülter Spieler des Spiels.
Bei 3 Hütten und einer Vorlage sogar, also bei der Kopfballverlängerung zumindest, da bei der ersten Bude von uns, gab es so keine Diskussion zu da. Am liebsten würde ich sogar den Doppelpack da, also Bülter-Terodde nominieren, weil Terodde auch wieder riesig gespielt hat, aber wirklich an diesem Spieltag gehört diese Nominierung auf jeden Fall Bülter, Marius Bülter. Depp des Tages ist für mich auch, glaube ich, muss halt irgendein Verteidiger werden, weil so wie wir da hinten teilweise auseinandergeflogen sind, für mich wieder, glaube ich, ich weiß gar nicht, wer es letzte Woche war, aber Henning Matrigiani, der hat leider auf rechts die rechte Verteidigerposition eine Krankheit, die sich durch die ganze Saison zieht. Also ich glaube, von wirklich 30 Deppen, die wir diese Saison schon benannt haben, waren es locker schon mindestens 10-mal immer der Rechtsverteidiger. Allein wie auf Reinhold Rampfl Depp wurde, keine Ahnung. Aber deswegen, also Henning Matrigiani für mich Depp des Tages, 2-mal an beiden Gegentoren mit beteiligt und Tietzer ziehen lassen. Deswegen für mich, ja, der Henning.
Ja, für mich nicht, muss ich sagen. Also er wäre der Zweite auf jeden Fall. Also absolut nachvollziehbar. Aber für mich, ich gucke auf die andere Seite, für mich ist es Kerim Çalhanoğlu. Also hängt beim zweiten Gegentor auch massiv mit drin. Keine Offensivakzente, also wenn man es vergleicht mit einem Thomas Uwejan, keine Offensivakzente gesetzt im Spiel. Ja, und dann diese dumme Geschichte, wo er einfach nur mit Glück einem Platzverweis entgeht, der einfach vielleicht das gesamte Spiel nochmal auf den Kopf hätte stellen können. Also für mich ist es Kerim Çalhanoğlu, muss ich sagen, weil also solche dummen Aktionen in so einem Saisonendspurt, wofür er dann ja auch, also für so eine Geschichte wirst du bis Saisonende dann gesperrt. Ist ja auch nicht schlimm, wenn wir uns einig sind. Ich verstehe ja auch absolut die Matriciani-Nominierung.
Wir brauchen wieder unsere Stammaußenspieler mit Uwejan und gut spielendem Windheim. Ich will den auch noch nicht zu früh da loben und zu früh auf den hoffen, weil ich meine, der hat nur gegen Aue jetzt gut gespielt. Ne? Der hat auch erst ein Spiel gemacht. Also da weiß er ja auch nicht, was da kommt, wenn er denn dann mal von Anfang an auf rechts ran darf. Aber da herrscht auf jeden Fall Handlungsbedarf und das ist die Schwachstelle, die uns vielleicht noch was kosten könnte jetzt in den nächsten Spielen.
Sehe ich auch so. Ich hoffe, dass Uwejan auch wieder fit wird gegen Bremen. Die Chancen stehen ja ganz gut wohl. Windheim vielleicht, dass er zumindest eine ganze Halbzeit bekommt oder so. Oder vielleicht sogar von Anfang an. Müssen wir mal sehen, ja, wie das so wird. Jetzt kann ich aber überleiten. Egal zur welche Liga in der neuen Saison. Wir haben einen festen Neuzugang. Das bereits im April. Rufen Schröder sei Dank. Hat sich wieder Mühe gegeben und ja, wie ich meine, wo wir meckern so viel über die Defensive, ein neues Abwehrtalent verpflichtet. Leo Greimel kommt zu uns und das auch noch ablösefrei. Ein Wort, was man auf Schalke ja immer sehr gerne hört über das Gehalt, ist noch nicht viel bekannt. 20 Jahre alt, Jahrgang 2001 aus Österreich, hat zuletzt bei Rapid Wien gespielt und ja, da sich sehr entwickelt und wird mal wieder als das größte Abwehrtalent Österreichs benannt. Spielt auch, durchläuft die ganzen österreichischen U-Mannschaften, spielt aktuell österreichische U21 und soll bald in der A-Nationalmannschaft auch eingesetzt werden. Ab nächstem Jahr, dann hat er einen Vertrag bis Juni 2025, also über 3 Saisons. Muss ich sagen, finde ich erstmal ziemlich gut.
Also von den
vor allen Dingen halt, wenn man irgendwie so jemanden bekommt. Her,
Auf jeden Fall ein super Transfer, den der Schröder
1,86 groß, auch mal, ja. 1,86 auch groß, hat er auf jeden Fall auch, hat er auf jeden Fall auch Kopfballstärken unter Umständen. Hat sogar schon diese Saison 3 Spiele in der UEFA Europa League, das heißt sogar internationale Erfahrung. Also Marktwert von 2,5 Millionen, wir kriegen den jetzt für lau. Aber also, wenn er 3 Jahre spielt, wäre halt schon mal sehr, sehr gut. Kann man nicht anders sagen. Aber nächste Saison müssen wir gucken, welche Liga. Und klar, wir haben es jetzt in eigener Hand für die letzten 4 Spiele. Aber es kann natürlich immer sein, dass wir auch mal auf andere hoffen müssen, auf Schützenhilfe hoffen müssen. Und deshalb auch diese von uns ins Leben gerufene Kategorie, dass wir immer noch mal einen Blick auf die anderen Plätze werfen und das jetzt in der allseits beliebten Rubrik, was sonst noch auf den Plätzen passiert ist. Wir fangen diesmal in der zweiten Liga an und gehen danach zur zweiten Mannschaft, weil wir die zweite Liga, glaube ich, so schnell abrappen können wie noch nie. Wir werden uns jetzt auch nicht vollständig abwechseln, weil es war insgesamt ein sehr unattraktiver Spieltag. Ach komm, wir wechseln uns ab. Aber wir fangen an. Samstag, wir hatten ja am Samstag 3, insgesamt 4 Spiele, am Sonntag 5 Spiele wegen Karfreitag, stiller Feiertag und so. Kommen wir zum Mittelfeldduell Hannover gegen Düsseldorf. Beide dürften eigentlich sicher sein, also 7 respektive 8 Punkte Vorsprung auf dem Relegationsplatz. Ich glaube, das müsste doch reichen. Endstand 0-0, vollkommen katastrophal, langweiliges Spiel. Ich habe die Konferenz ein bisschen laufen gehabt. War ganz, ganz schlimm. Highlight des Spiels ist eine rote Karte für Hult in der 16. Minute, der in die Sonne guckt und dadurch den Ball verschätzt und dann Rufen Hennings als letzter Mann umreißt. Völlig unstrittig die rote Karte. Ansonsten ein katastrophal langweiliges Spiel. 0-0 Endstand, gibt es nicht mehr zu sagen. Genauso wie das nächste Spiel, oder?
Genauso wie das nächste Spiel. Kommen wir zum nächsten katastrophalen 0-0. Dresden gegen Kiel. Dresden auf dem Relegationsplatz, die eigentlich punkten müssen. Auch dreifach am besten. Kommen leider nicht über ein Unentschieden da hinaus und können sich da nicht befreien. Verlieren es auch so ein bisschen den Anschluss an Sandhausen, die auf Platz 15 mit 35 Punkten aktuell sind. Dresden jetzt mit 29, das sind 6 Punkte. Da muss auf jeden Fall noch viel passieren, dass die sich da vom Relegationsplatz noch schießen, die Dresdner. Ein Sieg gegen Kiel hätte denen gut getan, aber auch hier ging es 0-0 aus und wirklich ohne große Highlights. Da kann man auch nicht viel mehr zu sagen, muss man sagen. Ne? Also.
Nö. Und das dritte Spiel an diesem Samstagnachmittag war im Vergleich zu den beiden anderen Spielen da ja schon sehr actionreich, auch wenn es auch total langweilig war. Sandhausen gegen St. Pauli. St. Pauli geht durch einen Elfmeter von unserem guten Guido Burgstaller 39. Minute in Führung und schafft es nicht, den Deckel drauf zu machen. Ja, und es kommt, wie es kommen muss, wenn du vorne die Dinger nicht machst. Die 90. plus 1, Eckball Sandhausen, ja, und dann Standardtor 1-1, wichtiger Punkt für Sandhausen, die sich, ja, den Abstand auf Dresden von 6 Punkten wahren können. Pauli patzt und ist jetzt nur noch auf Platz 3 und, ja, 1 Punkt hinter Bremen, 2 Punkte, 3 Punkte hinter Schalke sogar. 2 Punkte Vorsprung noch auf Darmstadt. Werden wir mal sehen, wie das läuft, aber auf jeden Fall, die sind momentan in so einem kleinen Loch und müssen jetzt sich auch erstmal
rausfinden. Wer jetzt sich so ein bisschen aus seinem Loch rausgeschossen hat, ist der HSV. Der hat gegen Karlsruhe zu Hause im Topspiel, ich weiß jetzt nicht, also ich fand Schalke-Darmstadt wäre eigentlich ein besseres Topspiel gewesen. Auf jeden Fall war das Topspiel, Hamburg gegen Karlsruhe, gewinnen zu Hause die Hamburger mit 3-0 und sind weiterhin in Lauerstellung, muss man sagen. Die sind jetzt auf Platz 6 und wie gesagt, wir haben es schon letzte Woche mal angesprochen, die haben, ja, würde ich schon sagen, das leichteste Restprogramm von allen da oben und je nachdem, was da oben noch passiert, wie sich die Punkte, wie wir uns gegenseitig da oben die Punkte wegnehmen, ist der HSV auf jeden Fall noch nicht tot. Wird sich zeigen, wenn alles aber nach Plan läuft, glaube ich, dann wird das nichts mehr mit dem Aufstieg.
Denke ich auch nicht. Für welche Mannschaften ist absolut gar nichts mit dem Aufstieg fehlt, sind Rostock und Regensburg. Langweiliges Mittelfeldduell am Sonntag, der 12. gegen den 9. Rostock gegen Regensburg, Endstand 1:1. Rostock geht in der 44. durch Verhoeg in Führung. 59. greift Schipnowski aus. Negatives Highlight des Spiels ist eine Rudelbildung kurz vor Ende, in dessen Folge Danilo Sika die rote Karte sieht für einen Unterarmschlag einfach gegen den Kopf, gegen Wegesser. Für den wird mit Sicherheit die Saison gelaufen sein, völlig zu Recht, vollkommen unnötig, da als Tabellenzwölfter oben, nach oben geht nichts, unten geht nichts, da so auszurasten und da einen anderen Gegenspieler zu schlagen. Hat sich sogar noch dann währenddessen bei den Fans beim Abgang entschuldigt, hat da wohl gemerkt, was er gemacht hat, aber ja, für den wird die Saison beendet sein. Vielleicht am letzten Spiel dann noch 3 oder 4 Spiele. Bin gespannt. Ich vermute, morgen wird das Urteil kommen. Aber auf jeden Fall eine richtig dumme Aktion.
Kommen wir zum nächsten Topspiel neben uns, neben Schalke gegen Darmstadt. Bremen gegen Nürnberg. Da ging es auch um ultra viel. Hätte Nürnberg gewonnen, wären sie sogar auch auf dem Relegationsplatz gewesen. Leider auch nur ein 1-1, das dritte Mal übrigens in Folge, dass Bremen jetzt 1-1 spielt, auch eine wilde Serie, muss ich sagen. Aber, weiß nicht, wie würdest du es finden, wenn wir 1-1 spielen würden gegen Bremen? Also,
fände ich komplett in Ordnung, wenn wir die Serie von den Bremern. Aber dadurch, dass wir da sind, fände ich ein 3-3 persönlich besser.
Dann haben sie zumindest 4-mal in Folge unentschieden gespielt. Aber naja, Bremen fängt an zu schwächen gegen die großen Mannschaften und kommt nicht über ein 1-1 hinaus. Lagen auch zunächst noch hinten, Dove dann per Elfmeter in der 24. und Weiser konnte dann auch verdient, muss man sagen, in der 64. nachlegen und das 1-1 erzielen. Bremen da auch in Halbzeit 2 deutlich besser und Nürnberg in der letzten Minute noch mit Glück eigentlich, Duxch, der wirklich, also komplett frei davor von Nürnberger Tor auftaucht und den Ball irgendwie nicht per Kopf da im Netz unterbringt. Sieht man auch selten von ihm, muss man sagen. Hoffe, der hatte da so ein kleines Tief da gerade, dass er nicht gegen uns da nächste Woche wieder zu seiner Form findet. Denn das war eigentlich auch genau so ein ähnliches Tor, was wir jetzt gegen Darmstadt kassiert haben. Eigentlich dieselbe Situation da. Aber Duxch setzt ihn halt vorbei, Tietz hat ihn bei uns gemacht. Also diese Räume am besten neben Duxch nicht geben.
Stimmt. Kommen wir zum nächsten Spiel, was auch mal wieder nix war in diesem Spiel, da Ingolstadt, mausetot abgestiegen gegen Paderborn. Ja, Endstand 0-1, Kickernote zum Spiel 5,0, Musilia mit einem Elfmeter, der unstrittig war in der 70. Minute im Tor des Tages, Paderborn, da geht nichts mehr nach oben. Als Achter können sie sich aber im oberen Mittelfeld festsetzen und mehr gibt es im Spiel nicht zu sagen.
Ja, dann unser Gegner von letzter Woche, Heidenheim, empfängt Aue. Heidenheim, die wir schon letzte Woche eigentlich aus dem Aufstiegsrennen rausgekegelt haben, haben sich jetzt wirklich komplett verabschiedet. Verlieren zu Hause 2-0 gegen Aue. Zulinski mit einem Doppelpack in Halbzeit 2. Aue damit konnte ja die rote Laterne abgeben und konnte auf Platz 17 springen. Wird an ihrer Situation nichts ändern. Die halten sich höchstens noch mit einem kleinen Zehennagel irgendwie in der Klippe da fest. Da wird es nicht mehr lange dauern, bis der Abstieg auch rechnerisch besiegelt ist.
Nächste Woche könnte es soweit sein, tatsächlich. Für Ingolstadt, glaube ich, für Aue noch nicht. Für Ingolstadt könnte, glaube ich, nächste Woche absteigen. Das war es mit der zweiten Liga. Kommen wir zur Regionalliga. Kommen wir zu Schalke 2 mit positiven Nachrichten. Wir können uns ein bisschen im Aufstiegskampf Luft verschaffen und gewinnen gegen Abstiegskonkurrenten Bonn mit 1-0. Tor des Tages, Mann des Tages, wie so oft. Leonardo Weschenfelder Cienza mit dem 1-0 in der 12. Minute. 38 Punkte jetzt, wenn man die Nachholspiele von Aachen mit einberechnet, sind es trotzdem nur ein Punkt auf den Abstiegsplatz. Also da wird es die letzten 4 Spiele nochmal richtig heiß hergehen. Wird nochmal richtig spannend. Da sind auch die Erstmannschaften schon abgestiegen tatsächlich. Unter anderem übrigens KFC, ehemals Bayer Uerding, die ja, wer sich daran erinnert, die standen in der 3. Liga mal auf Platz 4 und dann haben sie sich auch einen fetten Investor geholt und wollten auch in die 1. Liga innerhalb von 3 Jahren. Jetzt stehen sie fest als Absteiger in die Oberliga Niederrhein. Aber nun gut. Oben übrigens in der Regionalliga West auch wieder alle gepatzt. Also unsere Freunde nicht von Rot-Weiß Essen konnten auch die Patzer Konkurrenz nicht nutzen. Aber es bleibt weiterhin da oben sehr, sehr spannend, muss man sagen. Jetzt gerade in 2 Minuten übrigens, Felix, für die, die es wissen wollen, wir nehmen Dienstag 19 Uhr auf, das Topspiel zwischen Preußen Münster und Fortuna Köln. Schon ein gutes Spiel. Das zur Regio. Und jetzt kommen wir zur nächsten Woche, zum Samstag 13:30 auf Schalke. Da müssen wir wieder früh los, Felix. Endlich mal wieder Kurve. Du auch, wann warst du das letzte Mal in der Kurve? Das ist schon lange her.
In der Kurve das letzte Mal gegen Nürnberg. Und da war es auch wirklich nicht Kurve, sag ich mal. Da war
gegen Nürnberg? Das ist ja,
da war es auch nicht wirklich Kurve, aber so richtig, ey, richtig.
Ja, da, bestimmt.
Ey, da fragst du mich was. Ist ja mehr als 2 Jahre her, auf jeden Fall vor Corona war das. Aber jetzt bin ich wieder da, das Knie ist wieder heile. Ich hoffe, das Knie hält. Und dann, ja, ist ja so. Ich freue mich auf jeden Fall. Ich freue mich sehr,
ja.
Unser Team da wieder anzufeuern, unser Team nach vorne zu schreien. Und Bremen, schwerer Gegner. Aber ich glaube wirklich, also wenn wir da punkten, am besten noch dreifach, ist der Aufstieg, glaube ich, also ich will nicht sagen, beschlossene Sache, aber je nachdem, was die anderen auch machen, ich meine, also Pauli gegen Darmstadt ja auch noch, da weiß ich nicht, also rechnerisch ist es ja noch nicht möglich, aber ich meine, durch unser krankes Torverhältnis gebe ich uns da einen extra Punkt und dann sieht das richtig gut aus, glaube ich, deswegen, keine Ahnung, tipptechnisch. Sag du erstmal, ich hab sonst immer nachgelegt.
Ich sage, weil es das absolute Topspiel ist und zwei sehr offensiv starke Mannschaften sind, ja, reißt unsere Siegesserie, die Unentschieden-Serie von Bremen geht weiter und wir spielen 2-2.
2-2, ja, ich würde.
Schalke geht in Führung. Schalke geht in Führung 1-0. 1-0 Terodde. Bremen dreht das Spiel, Duxch und Füllkrug treffen und Bülter besorgt den 2-2-Ausgleich und Endstand. Das ist meine
Prognose. Ich sag, wir gewinnen das mit 3-2. Den Verlauf bis zum 2-2 kopiere ich, da macht aber noch macht Windheim das 3-2.
Ja gut, wir gucken, ob das überhaupt möglich ist, wer da denn spielt. Wir sind gespannt. Damit habt ihr unsere Tipps. Wir schauen auch ganz kurz auf die anderen Plätze. Das Topspiel am Samstagabend, solltet ihr nicht verpassen. Pauli gegen Darmstadt. Dritter gegen Vierter, da wird es sehr entscheidend, wie sehr sich die gegenseitig die Punkte noch wegnehmen. Der HSV, den nehme ich jetzt einfach mal noch mit rein, oben in die Aufstiegskonkurrenz. Auswärts bei Regensburg, zeitgleich mit unserem Spiel. Gleichzeitig spielt auch noch Heidenheim, aber die sind für mich raus aus dem Aufstiegsrennen. Die werden da keine Chance mehr haben. Und am Sonntag ist noch der glorreiche FCN, der Glub, spielt zu Hause gegen Sandhausen. Das ist eine Pflichtaufgabe, das sind 3 Pflichtpunkte. Und ja, Nürnberg testet mal wieder unsere Gegner. Ey, danach die Woche spielen nämlich wir gegen Sandhausen.
Auch unentschieden gespielt gegen Pauli.
Ja, die also, haben Pauli-Punkte weggenommen.
Das ist auch noch nicht...
Trotzdem ist es ein Pflichtsieg. Trotzdem ist Tabellen 15, dann musst du zu Hause gewinnen.
Das ist aber eigentlich Schalke vorbehalten, dass wir da verlieren dann gegen Sandhausen, glaube ich. Also
dass wir jetzt gegen Bremen gewinnen und in Sandhausen verlieren. Hm? Das ist auch noch Freitagabend das Spiel. Also,
Freitagabend in Sandhausen, ey. Leck mir am Arsch.
Freitagabend in Sandhausen. Klingt auch wie ein ganz, ganz schlechter ARD-Fan, muss ich sagen. Freitagabend in Sandhausen. Da will keiner hin. Das ist auch das einzige Spiel. Da dürfen wir nicht aufsteigen. Ich glaube, es ist rechnerisch nicht möglich, aber
gegen Pauli. Weiß ich
nicht. Kann sein, dass das schon irgendwie geht. Gegen Pauli wäre gut. Ja, in Sandhausen wäre doof. Das einzige Spiel, wo ich nicht bin. Das wär ganz belastend. Aber naja. Ich würde sagen, wir wrappen es ab.
Ja.
Ihr habt unsere Tipps, ihr wisst, was wir denken. Wir sind momentan ziemlich begeistert, kommen aus dem Schwärmen nicht raus, haben wenig bis gar nichts zu meckern, bis auf die Abwehrleistung und undisziplinierte Linksverteidiger. Wir würden sagen, wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder, dann wieder am Montag zur gewohnten Zeit, ohne Feiertag. Nach unserem Spiel gegen Bremen, Topspiel, Erster gegen Zweiter, 13:30, nicht verpassen. Falls ihr Karten habt, sehr geil. Mannschaft nach vorne schreien. Wird cool. Bewerbt euch für Karten nach Nürnberg. Gibt's noch. ein paar Tage. Und dann wünschen wir euch eine tolle Woche. Blau-weiße Grüße, Glück auf und ciao, ciao.
Glück auf.